ARD.
Уважаемые товарищи, поздравляю вас, всех военных моряков и корабелов России.
Offizielle Aufnahmen der russischen Regierung zeigen, wie Präsident Putin in Murmansk den Befehl zum Auslaufen des Atom-U-Boots Perm erteilt, das mit neuartigen Raketen bestückt sein soll. Wir sprechen gleich darüber.
Und in der arktischen Hafenstadt hat Putin dann auch noch gleich einige Pflöcke in der Ukraine-Frage eingeschlagen. Er fordert weiterhin eine neue Regierung in Kiew.
Erstmals seit Monaten attackiert Israel wieder einen Vorort von Beirut und gefährdet damit eine weitere Waffenruhe.
Auch im Westjordanland lässt die Regierung Netanyahu nicht locker. Viele Bewohner fürchten weitere Kämpfe. Hallo, ich bin Ulrike Ufer.
Und ich bin Benjamin Kirsch. Hier ist die neue Ausgabe von Krieg und Terror. Wir haben es zu Beginn ja schon gehört, Russlands Präsident Putin hat sich aus Murmansk gemeldet, aber vermutlich ist er ja nicht wegen der Polarlichter in den arktischen Hafen gereist, oder?
Nein, gestern hat er dort offenbar das erste Atom-U-Boot mit serienmäßiger Bestückung von Zirkon-Raketen in Dienst gestellt. Übereinstimmenden Berichten zufolge hat er dort befohlen, dass die Perm ausläuft.
Was sind denn Zirkon-Raketen?
Zirkonraketen sind Hyperschallraketen und haben, nach allem, was wir wissen, eine Reichweite von 900 Kilometern und sind aufgrund ihrer hohen Geschwindigkeit nur sehr, sehr schwer abzuwehren. Die Perm, benannt nach einer Stadt im Ural, ist den Meldungen zufolge das sechste U-Boot seiner Klasse, das von einer Werft bei Murmansk gebaut worden sein soll.
Okay, und gab es außer der Machtdemonstration noch irgendwelche Äußerungen von Putin?
Ja, vor der imposanten Kulisse des Atom-U-Boots hat er auch noch dargelegt, wie er sich einen Frieden in der Ukraine vorstellt. Nämlich entweder zu den Bedingungen, die Moskau diktiert, oder die russische Armee werde die der Ukraine zerschlagen. Also martialisch wie gewohnt. Unser Korrespondent Frank Eichmann hat das von Tiflis aus in den russischen Medien so wahrgenommen.
Weiße Tischdecke, vor sich Kekse, Waffeln, eine Kanne Tee. Die Wand hinter Präsident Putin Holz verkleidet. Auf einem Atom-U-Boot im hohen Norden Russlands erklärte Putin seine Sicht auf die Verhandlungen zu Waffenruhe und einem Frieden. Seither Topthema nicht nur in russischen Medien. Dabei gibt es im Kern nichts Neues. Russlands Präsident spricht der überfallenen Ukraine ab, überhaupt eine rechtmäßige Regierung zu haben, weil zu lange keine Wahlen mehr abgehalten wurden. Die zivilen Machtorgane sind nicht legitim, weil sie nach ukrainischer Verfassung vom Präsidenten ernannt werden, einschließlich regionaler Machtorgane, Gouverneure und so weiter. Wenn der Präsident selbst nicht legitim ist, sind es die anderen auch nicht. Putins Standardargument hat einen grundsätzlichen Fehler. Seit er die Ukraine vor über 3 Jahren angreifen ließ, herrschen dort Krieg und Kriegsrecht. Wahlen sind nach ukrainischem Gesetz erst wieder erlaubt, wenn es Frieden gibt. Aber nicht nur Selenskyj und seinem Apparat sprach Putin erneut ab, rechtmäßig ihre Posten zu bekleiden. Getarnt mit folgendem Vorschlag stellte Putin erneut in Frage, dass die Ukraine überhaupt ein eigenständiger, verhandlungsfähiger Staat sei. Im Prinzip könnte man natürlich unter Aufsicht der UNO mit den USA und sogar europäischen Ländern und mit unseren Freunden und Partnern eine provisorische Verwaltung in der Ukraine einrichten. Warum? Um demokratische Wahlen abzuhalten, eine rechtsfähige Regierung an die Macht zu bringen, die das Vertrauen des Volkes genießt und dann die Verhandlungen über einen Friedensvertrag aufzunehmen. Nur nicht mit dem jetzigen ukrainischen Präsidenten Selenskyj steht der doch, so Putin immer wieder wörtlich, dem Kiewer Neonazi-Regime vor. Ist trotz dieser Einstellung wenigstens ein vorübergehender Waffenstillstand denkbar? Einen größeren, vorgeschlagen von den USA und unterstützt von der Ukraine, hat Putin bereits mit einer langen Bedenkenliste abgelehnt. Aber auch kleinere Schritte, wie dem gegenseitigen Nichtangriff von Energieanlagen oder zur sicheren Schwarzmeerschifffahrt, hat Russlands Führung an Bedingungen geknüpft, etwa die Lockerung von Sanktionen. Was statt einer schnellen Waffenruhe lange Verhandlungen bedeutet. Und das dürfte Kalkül sein, untermauerte Präsident Putin doch seine Position mit dieser Drohung an die ukrainische Armee. Ich habe noch vor kurzem gesagt, wir werden sie zu Boden drücken. Nun gibt es Grund zu denken, dass wir sie endgültig zerschlagen werden. Eine friedliche Lösung für die Ukraine? Gerne, aber nur zu unseren Bedingungen. So knapp lassen sich Putins Worte auf dem Atom-U-Boot im hohen Norden Russlands zusammenfassen.
Also Putin will eine sogenannte Übergangsverwaltung für die Ukraine ohne Präsident Selenskyj. Wie sind denn die ersten Reaktionen auf diesen, naja, nicht ganz so frischen Vorschlag, sage ich jetzt mal?
Die erwartbaren. Regierungssprecher Hebestreit hat in Berlin Putins Äußerungen in dieser Frage strikt zurückgewiesen. Russland behaupte immer wieder, dass Selenskyj nicht der legitime Präsident der Ukraine ist. Aber Putin beweise mit den täglichen Angriffen auf die Ukraine, dass es ihm nicht um die Demokratie in dem Land geht, so Hebestreit. Er warnt, gar nicht erst auf das russische Narrativ einzusteigen.
Die Europäische Union schafft es ja gefühlt und eigentlich ja auch faktisch nicht weg vom Katzentisch bei den Gesprächen über die Zukunft der Ukraine. Jetzt meldet sich wieder ein benachbarter Akteur zu Wort, der eigentlich zu Hause selbst genug Probleme hat.
Ja, der türkische Präsident Erdogan hat gesagt, Ankara will weiter zwischen Moskau und Kiew vermitteln. Laut Präsidialamt hat Erdogan mit Putin telefoniert. Da heißt es auch, die Türkei sei bereit, sich zu beteiligen, wenn es darum geht, die Schifffahrt im Schwarzen Meer zu sichern. Das könne auch den Bemühungen dienen, Frieden in der Ukraine zu schaffen, heißt es aus Ankara.
Und gibt's sonstige diplomatische Offensiven?
Pro forma schon. Die Außenminister Russlands und Chinas, Lavrov und Wang, wollen kommende Woche in Moskau über den Ukraine-Krieg sprechen. Die Volksrepublik gilt ja als enger Bündnispartner Moskaus. Peking sieht es aber offensichtlich kritisch, dass dessen Angriffskrieg ja große internationale Verwerfungen verursacht, die ja durchaus auch wirtschaftliche Schäden verursachen können, solange man nicht gerade Rüstungsgüter liefert.
Nach den Vermittlungsbemühungen der USA hieß es ja, dass Russland und die Ukraine zumindest gegenseitige Angriffe auf Energieanlagen einstellen wollen. Aber so richtig scheint das ja nicht zu klappen, oder?
Nein, laut dem staatlichen ukrainischen Energieunternehmen Naftogaz hat ein russischer Angriff die Anlagen zur Produktion von Gas des Konzerns beschädigt. Moskau versuche, die Energiestabilität des Landes zu untergraben. Russland hat dagegen der Ukraine vorgeworfen, sie habe eine wichtige Gasinfrastruktur in der Stadt Sudscha zerstört. Überraschenderweise weist das nun auch wieder ein Regierungsvertreter in Kiew zurück und beschuldigt Russland, die Anlage selbst beschossen zu haben. Unverändert und frustrierenderweise ist unabhängig nicht zu klären, welche Seite wofür genau verantwortlich ist.
US-Präsident Trump wollte ja eigentlich binnen 24 Stunden nach Amtsantritt für Frieden in der Ukraine sorgen. Die Frist ist ja nun wirklich um. Das Telefonat mit Putin hat auch keinen durchschlagenden Erfolg erzielt. Und in Europa wird offenbar die Verblüffung über den Mann im Weißen Haus immer größer, wenn das überhaupt noch geht.
Ja, und das ist noch freundlich interpretiert. Blicken wir zum Beispiel mal nach Frankreich. Da findet die Le Monde klare Worte für den neuen Sheriff der Weltpolitik, den Trumps Vize Vance ja angekündigt hatte. Da ist die Rede von Amateurismus in Washington. Dieser Dilettantismus zeige sich bereits in jeder einzelnen Antwort des Sondergesandten des Präsidenten für die aktuellen Konflikte in Gaza und der Ukraine, Witkoff. Trump mag demnach zwar die Strategie Frieden durch Stärke vertreten, aber er hat halt Mühe, in den beiden Dossiers, für die Steve Witkoff zuständig ist, Ergebnisse zu erzielen. Naja, und dann schreibt Le Monde weiter, da die neue Regierung in Washington gleichzeitig hartnäckig daran arbeitet, die Beziehungen zu ihren historischen Verbündeten mit beispielloser Feindlichkeit zu sabotieren, trüben diese negativen Signale bereits das Bild, das sie von sich selbst vermitteln wollte. In einem Arbeitszeugnis heißt sowas dann ja wohl, er hat sich stets bemüht.
Ja, volle Breitseite, ne? Und damit sind wir dann auch schon im Nahen Osten. Da hat ja offenbar die israelische Armee erstmals seit Inkrafttreten der Waffenruhe Ende November wieder einen Luftangriff auf den Süden Beiruts geflogen.
Ziel soll ein Viertel am Rande der Stadt gewesen sein. Nina Amin in Kairo fasst zusammen, was wir bisher wissen.
Fernsehbilder zeigen eine schwarze Rauchwolke über dem Süden der libanesischen Hauptstadt Beirut. Reporter vor Ort berichten von zwei Explosionen, die zu hören waren. Von der israelischen Luftwaffe heißt es, man habe ein Drohnenlager der Hisbollah-Miliz angegriffen. Zum ersten Mal seit Beginn der Waffenruhe zwischen Israel und der Hisbollah-Miliz vor 3 Monaten griffen israelische Kampfflugzeuge ein dicht besiedeltes Viertel im Süden Beiruts an. Dort, wo auch viele Anhänger der Hisbollah leben. Zuvor hatte die israelische Armee die Einwohner aufgerufen, ihre Häuser zu verlassen. Sie befänden sich neben einer Hisbollah-Einrichtung. Reporter vor Ort berichten von Panik vor Ort. Eltern hätten hastig ihre Kinder von der Schule abgeholt. Die libanesische Bildungsministerin ordnete an, dass eine Schule und eine Universität in der Nähe evakuiert werden. Vom israelischen Militär hieß es, der Angriff auf die Hauptstadt sei eine Reaktion darauf, dass wenige Stunden zuvor Raketen aus dem Süden Libanons auf Israel abgefeuert worden seien. Israel setze den Bruch der im November vereinbarten Waffenruhe fort, postete hingegen das Büro des libanesischen Präsidenten Aoun auf der Plattform X.
Was ist denn der Hintergrund dieser Eskalation jetzt?
Am vergangenen Wochenende hatte es ja zum ersten Mal seit dem Beginn der Waffenruhe wieder Raketenbeschuss aus dem Libanon auf Israel gegeben. Frau Amin hat es kurz erwähnt. Und Israel begann dann wieder mit Luftangriffen auf Ziele im Libanon. Die Hisbollah-Miliz hatte ja unmittelbar nach dem Start des durch den Angriff der Hamas auf Israel ausgelösten Gaza-Kriegs im Oktober 2023 wieder mehr Raketen auf Israel abgefeuert. In der Folge flohen rund 60.000 Männer, Frauen und Kinder aus dem Norden Israels. Nur ein ganz kleiner Teil von ihnen ist seit dem Inkrafttreten der Waffenruhe zurückgekehrt. Auf der libanesischen Seite wurden rund 1 Million Menschen durch die Kämpfe aus dem Süden des Landes vertrieben.
Die israelischen Sicherheitskräfte setzen ja auch ihre groß angelegte Offensive im Westjordanland unter dem Namen Eiserne Wand jetzt fort. Dabei sind auch wieder bereits zehntausende Menschen aus ihren Wohnungen und Häusern vertrieben worden.
Unter dem Titel Angst vor einem zweiten Gaza hat unser Korrespondent Jan-Christoph Kitzler aus Tel Aviv im Tagesschau-Podcast 11KM Host Viktoria Kopmann erklärt, warum die Regierung von Ministerpräsident Netanyahu die Kämpfe auch dorthin wieder ausweitet.
Der Grund ist natürlich wahrscheinlich auch, dass man jetzt wieder sich stark zeigen will. Und deshalb sagt Benjamin Netanyahu ganz klar, wir haben jetzt hier eine neue Front im Westjordanland. Da müssen wir auch massiv rein. Wir haben da ein großes Sicherheitsproblem. Und das soll dann auch Aufmerksamkeit von vielen Israelis ablenken, die eigentlich total empört sind über das, was hier innenpolitisch passiert und deren Blick gelenkt werden soll auf eben eine neue Front im Westjordanland.
Um das geografisch und politisch nochmal eben einzuordnen, das Westjordanland, auf Englisch Westbank, das ist eben dieses Gebiet westlich des Flusses Jordan, westlich von Israel. Es ist palästinensisches Gebiet, aber es ist eben voller israelisch kontrollierter Gebiete und israelischer Siedlungen, ne?
Also wenn man sich so eine Karte anguckt vom Westjordanland, dann ist das ein einziger großer Flickenteppich. Da gibt es die großen Siedlungsräume, also die Städte, wo Palästinenserinnen und Palästinenser wohnen, also Ramallah zum Beispiel, Hebron ist die größte Stadt, Jericho, Jenin, Nablus. Das sind große Orte, wo viele Palästinenser wohnen. Dann gibt es so mittlere Gebiete, die so ein bisschen halb besiedelt sind. Und es gibt ganz große Teile, das sind über 60%, das sind vor allem landwirtschaftliche Flächen, in denen dann aber jetzt viele israelische Siedlungen und Außenposten sind. Also wir reden da von Hunderten. Da wohnen etwa 500.000 israelische Siedler. Das sind zum Teil Leute, die einfach nur da wohnen, weil es irgendwie günstig ist. Darunter sind aber auch wirklich radikale Leute, die immer mehr von diesem Gebiet an sich reißen wollen und dem Staat Israel zuschlagen wollen. Die wollen, dass Palästinenser dort vertrieben werden. Die wollen auch, dass Israel dieses Land annektiert. Und da gibt es immer wieder richtig viele Auseinandersetzungen und Gewalt. Und die dehnt sich dann eben manchmal jetzt auch aus in die anderen Teile. Also zum Beispiel nach Jenin. Das ist eigentlich eine Stadt, in der viele Palästinenser wohnen. Und trotzdem geht das israelische Militär da gerade rein und vertreibt dort Menschen. Der Plan ist aber eigentlich, das gibt es seit den 90er Jahren mit den sogenannten Oslo-Abkommen, dass dort ein palästinensischer Staat entstehen soll. Und wenn man jetzt da unterwegs ist, dann sieht man an jeder Ecke, dass da gebaut wird. Die israelische Regierung genehmigt wöchentlich fast neue Wohneinheiten. Also die Siedlungen werden massiv ausgebaut. Und das ist eben das Projekt der radikalen Siedler, der Zionisten auch, die sagen, wir müssen immer mehr Bevölkerung in dieses Gebiet bekommen. Das ist auch Teil des gelobten Landes und am Ende ist das unseres.
Und die Sorge vor neuer Gewalt ist ja berechtigt.
Ja, bei einem Angriff von Siedlern auf Dorfbewohner im Westjordanland sind israelischen Medienberichten zufolge mehrere Palästinenser verletzt worden. Anschließend habe die Armee in dem Dorf südlich von Hebron 26 Männer festgenommen, hieß es weiter. Die palästinensische Nachrichtenagentur Wafa meldet, die Siedler hätten eine Gruppe von Schafhirten angegriffen. Unter den Verletzten seien auch 2 Kinder.
Ja, und das, obwohl ja auf diese Ecke auch die internationale Filmwelt gerade noch geschaut hat, ne?
Ja, absolut. Gegen die fraglichen Dörfer hatte es in den vergangenen Wochen wiederholt Attacken gegeben. Dabei war vor wenigen Tagen der palästinensische Regisseur Hamdan Balal laut Augenzeugen von Siedlern zusammengeschlagen und von der Armee kurzzeitig festgenommen worden. Sein Film No Other Land hat gerade den diesjährigen Oscar für den besten Dokumentarfilm bekommen.
Und das war Krieg und Terror. Bei mir im Studio war Ulrike Ufer aus der Nachrichtenredaktion.
Vielen Dank fürs Zuhören.